Es sind ganze 72 Seiten, die der ORF am Dienstag unter zukunft.orf.at hochgeladen hat. Aber die eigentliche Aufregung befindet sich nur auf der Seite 8. In dem Transparenzbericht, den der ORF nun jährlich veröffentlichen muss, hat er nämlich die Gehälter aller Mitarbeiter offengelegt, die mehr als 170.000 Euro Jahresbrutto verdienen, inklusive derer Namen. Und über diese Spitzengehälter diskutiert natürlich nun das halbe Land. Der Ö3-Wecker mit Kratzki und dem Wecker-Team. Mal sachlicher, mal mit so wüsten Beschimpfungen und Drohungen, dass der ORF bereits angekündigt hat, dagegen vorzugehen. Doch nicht nur einige Bürgerinnen, die einen Teil der Gehälter mit der Haushaltsabgabe zahlen, auch einige Politiker schießen wieder scharf gegen den ORF. Wir gehen in dieser Folge dem Transparenzbericht und seinen Folgen nach. Cui bono? Wem hilft's? Wie stark oder schwach steht der ORF denn jetzt da? Und ist das Ganze eigentlich auch als politischer Angriff zu sehen?
Presse Play. Was wichtig wird.
Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und bei mir ist heute meine Podcast-Kollegin Anna Wallner zu Gast. Und nein, nicht um Fragen zu stellen, sondern um sie zu beantworten. Sie ist in ihrer langjährigen Funktion als Pressemedienredakteurin heute im Studio. Hallo Anna.
Hallo Eva.
Anna, bevor wir über die Details zu den ORF-Gehältern reden, sollten wir einmal klären, wieso es diese Offenlegung jetzt überhaupt gibt. Wessen Idee war denn das?
Ja, das ist Teil eines großen Pakets, das im vergangenen Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, beschlossen wurde. Das heißt, man kann kurz zusammengefasst sagen, die Politik wollte das und der ORF, die Medien haben sich zu wenig dagegen gewehrt. Es ist in der jüngsten Novelle des ORF-Gesetzes beschlossen worden, dass der ORF in einer sogenannten Transparenzliste bekannt geben oder einem Transparenzbericht bekannt geben muss, wie viel bestimmte Menschen im Haus verdienen. Dazu muss man aber sagen, es war natürlich Medienministerin Susanne Raab, damals die ressortzuständige Ministerin, aber auch die Grünen haben dieses Gesetz mit abgeschlossen. Das heißt, was hier passiert, ist relativ durchschaubar. Da werden jetzt sehr gute Gehälter einiger weniger zum Anlass genommen, den gesamten öffentlichen rechtlichen Rundfunk in Frage zu stellen.
Was genau musste der ORF denn jetzt offenlegen?
Ja, also es war verlangt, dass er bis zum 31. März 2024 diese Liste veröffentlicht. Und zwar eine Liste mit allen Bruttobezügen von jährlich mehr als 170.000 Euro Einkommen plus den Nebeneinkünften. Und herausgekommen ist da jetzt eine Liste mit 62 Personen, die der ORF selbst öffentlich gemacht hat. Und zwar am Dienstag mit einer Liste auf ORF. Also stimmt nicht ganz, er hatte seinen Transparenzbericht auf einer eigenen Seite des ORF veröffentlicht und einen Ausdruck daraus auch auf ORF.at gestellt. Und er hat sogar auch in den wichtigsten Nachrichtensendungen seiner unterschiedlichen Sender, also sowohl auf Ö1 als auch im Fernsehen in der ZIP2 darüber berichtet. Parallel dazu wurde dieser Transparenzbericht ans Bundeskanzleramt übermittelt. Und was interessant ist, typisch österreichisch, ist, dass diese Liste schon im Tage im Vorfeld, vor allem von Boulevardmedien, vor allem die Kronenzeitung, vor allem Österreich, vor allem heute haben sich da drauf gehaut, haben teilweise dann auch ihre Zahlen, die sie da publiziert haben, revidieren müssen, weil sie so nicht ganz gestimmt haben und dann die richtigen Zahlen nachgereicht. Das heißt also, es gibt da natürlich einige Medienhäuser, die sich da jetzt draufsetzen und, wie soll ich sagen, leichte Schlagzeilen daraus machen.
Zu diesen Schlagzeilen kommen wir noch. Bleiben wir nochmal bei den Fakten. Was sagen uns denn diese Zahlen jetzt ganz genau?
Ja, also wie gesagt, es war gefordert, alle Bruttobezüge über 170.000 Euro zu veröffentlichen. Wir bewegen uns auf dieser Liste mit den 62 Personen, die ich schon genannt habe, da in Höhen von bis zu 440.000 Euro Jahresgehalt. Und da sind einerseits Anchorman, also bekannte Marken des ORF drauf. Da ist aber auch natürlich der oberste Chef des ORF drauf, Generaldirektor Roland Weißmann. Auch alle anderen Direktoren seines Boards, Landesdirektoren, einige vereinzelte ORF-Korrespondenten, der ehemalige Chefredakteur und sonst relativ viele Hauptabteilungsleiter und auch Senderchefs von den einzelnen Sendern.
Die Gehälter sind, wenn man sie sich im Detail anschaut, dann doch bei manchen sehr hoch. Wie kommen solche Beträge zusammen? Gerade wenn man zum Beispiel an Moderatoren oder bekannte News-Anchormen denkt.
Ja, also generell muss man dazu wahrscheinlich sagen, dass sogenannte Anchors, wie es im Amerikanischen heißt, viel verdienen ist ja nichts Ungewöhnliches. Oder anders gesagt, jemand, der gut ist, jemand, der eine Marke ist, der auch ein Grund ist, warum Menschen einschalten und dabei bleiben, der soll gut verdienen. Ich glaube, das ist unbestritten. Und gerade wenn man in andere Länder sieht, in den amerikanischen Bereich, auch nach Deutschland, dann wird man sehen, dass diese Zahlen, die wir jetzt hier, mit denen wir hier jonglieren, gar nicht so hoch sind. Ich habe mir zum Beispiel herausgesucht zum Vergleich in Deutschland, der Klaus Kleber, der ist zwar schon in Pension, aber das war lange Zeit der deutsche Armin Wolf, der Anchor des ZDF heute schon alles, der hatte ein Bruttojahresgehalt von 480.000 Euro. Und ein bisschen aktueller ist Karin Mioska, das ist die Nachfolgerin von Anne Will, die moderiert seit Jänner den Sonntagabend Politik Talk. Die soll angeblich ein Honorar von 570.000 Euro im Jahr bekommen. Also wir bewegen uns da mit den Summen, die wir jetzt diskutieren, für sogenannte Anchor sogar ziemlich weit darunter. Du hast mich gefragt, wie kommt das zustande? Also ganz konkret reden wir ja da über den bekanntesten Moderator des reichweitenstärksten Radios, nämlich Ö3, der die Morgensendung moderiert, das schon sehr lange macht. Und da kommen viele verschiedene Komponenten zusammen. Er ist lange dabei. Es ist ein sehr, wie soll ich sagen, arbeitszeitenungewöhnlicher Job, weil er sehr früh aufstehen muss, nämlich um 3 Uhr in der Früh. Und wie man so hört, hat er mehrfach Gegenangebote oder Konkurrenzangebote bekommen von Privatsendern, wo man dann als ORF offenbar sich genötigt gesehen hat, draufzulegen. So kommt dann eine so hohe Summe unter anderem zustande. Ich finde ja sogar, ich habe mir die Liste angeschaut, ich war überrascht, dass es einige Namen nicht auf diese Liste geschafft haben. Also ich hätte mir gedacht, dass es weitaus mehr bekannte Gesichter aus dem ORF geben wird, vor allem eben aus dem Redaktionsbereich, Zeit im Bild und so weiter, die auf dieser Liste stehen werden. Spannend ist allerdings, es sind ein paar Korrespondenten dabei, und zwar auch welche ohne Personalverantwortung, dass die auch in solche Höhen kommt, auch wenn man natürlich sagen muss, dass auch da wiederum einige dabei sind, die schon sehr lange im ORF sind. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den wir zwar vielleicht später noch besprechen, aber den man einmal einschieben sollte. Es geht hier um ein Gehaltsschema, das auch vorher schon öffentlich transparent war, das in 18 Stufen aufgebaut ist und das früher viel höher war. Also das heißt, Mitarbeiter, die heute einsteigen, verdienen deutlich weniger. Mitarbeiter, die heute Mitte 30, Anfang 40 sind, haben schon einen anderen Kollektivvertrag meistens, außer sie sind sehr lang dabei. Das heißt, ein Teil dieser hohen Gehaltssummen ist einfach auch historisch bedingt und wenn man aber in die Zukunft blickt, auch bald Geschichte. Also das wird nicht immer so weitergehen. Aber was auch noch erstaunlich ist an der ganzen Liste ist, dass die Bezüge mancher Abteilungsleiter sehr hoch sind. Also sprich, wir reden eigentlich davon, dass man hier auf der Liste mehr Menschen aus der Verwaltung findet als aus der Redaktion. Also das sind dann eben, wie schon erwähnt, Hauptabteilungsleiter, Stabstellenleiter. Da sind die neuen Landesdirektoren dabei. Jetzt kann man sagen, dass jemand im Management viel verdient, ist auch nichts Ungewöhnliches und das ist in vielen anderen Unternehmen, auch in öffentlichen Unternehmen genauso. Ja, also dem ORF da einen Strick draus zu ziehen, halte ich für ein bisschen schäbig. Aber diese Posten aus der Verwaltung zeigen schon, dass der ORF sich da einfach auf einem Niveau bewegt, das schon anders ist als in anderen Unternehmen. Eine Zahl ist mir aufgefallen, man kann also durch diese Transparenz, die da jetzt gemacht wird, auch abseits der 170.000er Grenze herauslesen, dass derzeit hat der ORF 3.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 950 davon verdienen über 100.000 Euro. Das heißt, ein Viertel der Belegschaft hat dieses sehr hohe Salär und das ist schon deutlich mehr als in anderen großen Unternehmen, würde ich jetzt einmal sagen.
Spannend sind ja auch die Nebeneinkünfte, die wurden ja auch extra aufgeführt.
Ja, genau. Und die polarisieren natürlich besonders, weil da ist auf der einen Seite die Neiddebatte nochmal angeheizt, weil man sich fragen kann, wie kann jemand, der ohnehin schon viel verdient, noch eine Nebeneinkunft von ein paar tausend Euro, wie bei manchen, also wirklich nicht bei allen, noch verdienen. Da kann man sagen, diese Summen entstehen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also da gibt es Menschen, die einen Werbevertrag haben. Da kommt natürlich viel dazu. Da gibt es Menschen, die eine Lehrtätigkeit haben oder eine Einkunft aus einer Firmenbeteiligung. Und ich finde selbst, gebe ich ehrlich zu, in dem Fall auch, finde ich es schwierig zu beurteilen, was ist da der richtige Weg. Ich finde es gut, dass es hier diese Transparenz gibt und auch wichtig, dass man bei Menschen, die eben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, auch noch einen strengeren Maßstab ansetzt, was sie noch verdienen und für wen sie arbeiten, für wen sie Verträge einlösen, Werbung machen und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich schon auch, abseits ihrer Arbeit muss ihnen auch eine gewisse Freiheit bleiben, womit sie sich noch ein Geld verdienen. Ja. Also es ist nicht so einfach, finde ich.
Ganz generell gesagt, ist es jetzt gut oder schlecht, dass wir das jetzt wissen?
Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt ein bisschen vorweggenommen mit meiner vorigen Antwort. Die Frage kann man von zwei Seiten betrachten. Ich finde auf jeden Fall, sie ist dann mit einem Ja zu beantworten und mit einem lauten Ja, dass Transparenz immer etwas Gutes ist, und zwar vor allem bei einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Es ist auch in anderen Ländern üblich, auch bei der BBC in England, dass man weiß, wie viel Mitarbeiter dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks verdienen. Auch übrigens in anderen öffentlichen Unternehmen Österreichs ist das üblich. Fraglich ist allerdings die Ausgestaltung. Und zwar muss es mit Name und in so einer Liste sein, ja. Also die natürlich schon ein bisschen etwas von einem Pranger hat und wo auch ein bisschen die Sinnhaftigkeit sich stellt. Das führt mich zur anderen Seite oder von der anderen Betrachtungsweise. Man kann nämlich einfach auch sagen, cui bono, also wem nützt das alles? Und da ist mal ganz klar, dem ORF nützt diese Debatte nicht. Problematisch ist es nämlich nicht nur generell für den ORF, sondern auch gerade in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Und zwar einerseits kurz nachdem eine Haushaltsabgabe eingeführt wurde mit 01.01.2024, die also faktisch bedeutet, dass jetzt alle Haushalte in Österreich eine ORF-Gebühr zahlen müssen. Und zweitens in einem Wahljahr. In ein paar Monaten wählen wir und wir wissen, was jetzt passieren wird. Der ORF wird natürlich vor allem von der FPÖ, aber nicht nur von der FPÖ, ständig hergenommen werden und hier eben auch diese Gehaltslisten herausgezogen werden und an den Pranger gestellt. Es ist zum Beispiel auch interessant, die Reaktion schon kurz nach der Veröffentlichung dieser Liste, nicht nur die FPÖ, sage ich deswegen, weil auch die ÖVP, Generalsekretär Christian Stocker, in einer Aussendung schon gesagt hat, die exorbitanten Gagen im ORF müssen ein Ende haben und es liegt an der Führung des ORF aufzuklären, wer diese Traumgagen genehmigt hat und wie sie zustande kommen. Das heißt also, in Wahrheit hat sich die Regierung da mit diesem Gesetz, das sie sich da vor einem Jahr ausgedacht hat oder abgeschlossen hat, jetzt auch die Steilvorlage gegeben, es auch ständig herauszuholen, weil jetzt wissen sie, jetzt können sie öffentlich sagen, wie teuer ist dieser ORF ist und wie problematisch das ist.
Alles in Richtung, dass er eigentlich nicht notwendig ist und dass man das öffentlich-rechtliche Fernsehen abschaffen oder in jedem Fall schwächen sollte.
Genau. Und das alles eben auf dem Nährboden dieser Haushaltsabgabe, die ja gleichzeitig beschlossen wurde. Das ist ein bisschen das Fiese daran, weil seit diesem Jahr sind insgesamt 3,9 Millionen Haushalte verpflichtet, diese Abgabe zu bezahlen. Das sind ungefähr 700.000 mehr als bis dato mit der GIS. Und jetzt muss man sich nur mal überschlagsmäßig anschauen, wie viel der ORF damit verdient. Das sind ungefähr 747 Millionen Euro, die er allein durch diese Haushaltsabgabe von 3,9 Millionen Haushalten einnimmt. Da werden dann einige Dinge abgezogen, auf ein Sperrkonto gelegt, wo der ORF sozusagen hier auch besser dann kalkulieren kann, wenn es Preis- und Kostensteigerungen gibt. Aber am Ende bleiben trotzdem 683 Millionen Euro pro Jahr übrig, die der ORF dafür einsetzen muss, seinen zwar gesetzlich vorgeschriebenen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen, aber doch, das ist eine ganz schöne Summe Geld. Also ich kann nachvollziehen, warum es da Kritik gibt und warum diese Liste jetzt auch für solche Wellen sorgt.
Die ganze Debatte kann natürlich nicht losgelöst von den aktuellen Entwicklungen gesehen werden. Am Wochenende zitierte etwa das Magazin Profil aus Chats der FPÖ aus dem Jahr 2019. Darin ist nachzulesen, wen die FPÖ im ORF verhindern und fördern wollte und wen sie als ihrem Lager zugehörig sah. Zu den Verfassern gehörte etwa EU-Abgeordneter Harald Wilimski, immerhin wieder Spitzenkandidat der FPÖ im EU-Wahlkampf, der ehemalige ORF-Stiftungsrat Norbert Steger und der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Damals, so die Chats, wollten die Blauen den damaligen ORF-Chef Alexander Wrawetz am liebsten weghaben. Und Martin Thür sollte als neuer ZIP2-Moderator verhindert werden. Straches Fitnesstrainer Philipp Jelinek, bekannt dann durch Fit mit Philipp, bat Strache wiederum, die Weichen für ihn im ORF zu stellen und versprach im Gegenzug, ihn über ORF-Interner zu informieren. Der ORF reagierte nun aktuell auf Letzteres. Fit mit Philipp pausiert vorerst. Diese Woche werden Wiederholungen von der beliebten Sendung gezeigt. Man prüfe die Vorwürfe, heißt es aus dem ORF. Das berichtete der Standard.
Einmal, du hast ja vorher auch die FPÖ erwähnt. Ist es nicht eigentlich paradox, dass die FPÖ eigentlich immer am lautesten gegen den ORF schießt und, wie wir gerade gehört haben, sie auch gleichzeitig im ORF immer ihren Einfluss ausbauen will?
Ja, also es war natürlich jetzt besonders interessant an diesem Osterwochenende die Parallelität oder Duplizität der Fälle zu sehen, dass man da noch einmal ins Jahr 2019 zurückreist, wo wir da Chats sehen vom damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der mit einigen Proponenten oder einigen Mitarbeitern des ORF offenbar im engen Austausch war, die sich etwas von ihm erwartet haben oder die auch eben bereit waren zu sagen, wir erzählen dir von den Vorgängen im ORF, wenn wir dafür weiterhin aufkommen, moderieren dürfen oder sonst was. und gleichzeitig jetzt dann eben die Aussendungen von einem FPÖ-Generalsekretär oder anderen haben, die sich so über den ORF aufregen. Dazu muss man einfach noch einmal sagen, der ORF hat ein Monopol in Österreich, das ist lange gepflegt. Das heißt, diese Sonderstellung, die er da hat, die wird auch von der Politik nach wie vor gesehen und man wünscht sich dort vorzukommen, bessere Karten zu haben. Und natürlich ist jetzt diese Art und Weise, den ORF und einzelne Mitarbeiter an den Pranger zu stellen, weil sie viel verdienen, eine Methode, um den ORF generell zu schwächen. Und das ist schon auch problematisch.
Kannst du dann generell einordnen, wie schwach oder wie stark steht der ORF dann derzeit da?
Ja, also ich würde sagen, die ganze Sache zeigt schon auch die Schwäche des aktuellen Generaldirektors Roland Weißmann. Er lässt sich da von der Politik mehr vor sich hertreiben als vielleicht so mancher Vorgänger oder man erinnert sich noch an den legendären Generaldirektor oder Intendanten Gerd Bacher, der vermutlich solche Gesetze versucht hätte zu verhindern. Weil, was muss man schon dazu sagen, der Aufschrei jetzt auch im ORF ist auch ein bisschen spät, weil das Gesetz ist vor einem Jahr beschlossen worden. Es war ziemlich klar, dass das so kommen wird und es war auch klar, dass es so schier wird, um es jetzt salopp zu formulieren. Ich habe mich aber ein bisschen umgehört und es heißt auch, dass im ORF, dass der Roland Weißmann grundsätzlich eigentlich eine gesunde Einstellung zu der Sache hat. Er soll anscheinend immer wieder gesagt haben, man könne sich nicht die Rosinen herauspicken, also sprich so gute Gehälter haben und dann nicht auch einen Beitrag dafür leisten und sich dann auch dafür hinstellen. Also er dürfte schon der Meinung sein, dass man das aushält.
Was sagt denn der ORF? Wie kommentiert er denn selbst diesen Transparenzbericht?
Ja, also im ORF selbst ist die Stimmung noch etwas, wie soll ich sagen, verhalten, weil es waren ja Osterferien. Das heißt, es war auch ein großer Teil der Belegschaft gar nicht da. Das baut sich jetzt auch erst alles auf. Intern wird es schon auch, glaube ich, Fragen geben über gewisse Namen auf dieser Liste. Das ist natürlich die interne Seite der ganzen Geschichte, die, also was natürlich das Management dann zu handeln haben wird. Öffentlich, sagt der ORF, betont er das, was ich auch schon gesagt habe, dass diese Gehälter teilweise auf alten, auslaufenden Verträgen basieren, auf langer Betriebszugehörigkeit. Der ORF betont vor allem, dass diese 62 namentlich genannten Personen nur 1,3% der gesamten Belegschaft sind und dass diese Menschen, die hier genannt werden, Führungskräfte sind, die Verantwortung tragen für viele hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deswegen sei das sozusagen auch gerechtfertigt, diese Honorare zu bekommen.
Was sagen denn die Jungen im ORF dazu, die ja deutlich weniger verdienen?
Ja, die sind natürlich not amused, wie man so schön sagt. Das ist irgendwie klar. Das ist auch jetzt sicher ein Thema, wo sich im ORF da noch einmal Front auftun werden. Vor allem, weil die Jungen natürlich wissen, dass sie selbst nie in diese Höhen kommen werden, weil sich die Kollektivverträge einfach verändert haben, weil auch diese Gehaltsstufen einfach niedriger sind. Der ORF kommt auch gerade aus einer Zeit, wo jetzt zweimal eine relativ geringe Anpassung war, also eine recht geringe Inflationsabgeltung war im Verhältnis zu allen anderen Branchen im Land. Das heißt, ja, im ORF sind sicher viele Junge nicht besonders erfreut darüber. Was der ORF auf jeden Fall parallel zu dieser Gehaltsliste gemacht hat, das war auch dazu verpflichtet, er musste einen Ethikkodex erarbeiten und der wird jetzt auch gerade veröffentlicht. Da gibt es klare Rahmenbedingungen und strengere Regulativen, insbesondere was den Bereich der Nebenbeschäftigungen betrifft, aber auch den Umgang mit der Politik, Stichwort Chats. Das heißt, wenn man jetzt so will, wenn das Ganze etwas Gutes hat, dann die Sache, dass der ORF sich in Zukunft gerade bei den genannten Bereichen ja strengere Regeln auferlegt und dass wir da einfach auch ein bisschen ein Umdenken sehen werden und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass das tatsächlich dann der Fall sein wird.
Und was hat der ORF-Betriebsrat jetzt eigentlich vor? Will der gegen diese Liste vorgehen?
Ja, der ORF-Zentralbetriebsrat hat versucht, über den OGH, über den obersten Gerichtshof, gegen die Veröffentlichung der Daten vorzugehen. Wie wir sehen können, ist ihm das nicht gelungen. Interessant ist aber, dass bisher, soweit ich weiß, keiner dieser 62 auf der Liste bereit war, persönlich mit seinem Namen gegen diese Transparenzliste vorzugehen. Dann hätte man nämlich juristisch noch ganz andere oder einfachere Schritte setzen können. Trotzdem glaube ich, dass da intern versucht wird und überlegt wird, wie kann man verhindern, dass diese Liste jetzt jedes Jahr veröffentlicht wird. Es gibt auch Stimmen im Haus, die sagen, das war jetzt einmal und dann kommt sie nie wieder, weil man versuchen wird, dass das nicht noch einmal passiert. Ich sage dazu nur trocken, es hängt auch ein bisschen davon ab, wer im September die Nationalratswahlen gewinnt und dann im Bundeskanzleramt sitzt, weil es natürlich gewisse Parteien gibt, um sie wieder zu erwähnen, die FPÖ, die da noch mehr Interesse hat, dem ORF zu schaden und die ja immer wieder auch ankündigt, dass sie zum Beispiel auch die Haushaltsabgabe rückgängig machen möchte, wenn sie an der Macht wäre und solche Dinge. Und Eva, lass mich noch eine Sache sagen, die ich eigentlich am Anfang sagen wollte. Ich habe heute zufälligerweise in der Früh, ist wirklich ein Zufall, das klingt jetzt wie geschoben, aber aus einer Winterjackentasche ein Feuerzeug herausgeholt, ein kleines schwarzes Feuerzeug mit dem Schriftzug ORF wie wir. Das war eine Zeit lang der Claim vom ORF. Und ich habe mir heute dann gedacht, dass ich das Feuerzeug da vor mir liegen gesehen habe. Ja, das ist eben jetzt auch ein bisschen das Problem. Der ORF ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der uns allen gehört, also allen Österreicherinnen und Österreichern, für den wir aber auch bezahlen. Und da schmerzt es natürlich besonders, wenn man dann mitbekommt, wie viel manche Personen verdienen. Und dieses Gefühl zu vermitteln, der ORF ist wie wir, das geht sich halt nicht aus in so einer Situation. Man hat bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der am Königlberg sitzt, weit weg von allen sozusagen auch noch räumlich und solche Gehälter veröffentlicht, tut man sich sehr schwer, noch zu vermitteln, dass der ORF wir alle sind.
Gut, danke Anna.
Danke gerne.
Und übrigens, von den 62 Menschen, die sich auf der veröffentlichten Liste befinden, sind nur 14 Frauen. Das kann man jetzt unkommentiert stehen lassen. Tatsache ist, dass ein transparentes Gehalt zu mehr Gleichheit bei den Gehältern zwischen Männern und Frauen führt. Und ja, ich poste Ihnen den Link zum ORF-Transparenzbericht in die Shownotes. Dort können Sie sich dann selbst ein Bild davon machen. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 2. April um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Wienreuther. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Und bevor wir nun endgültig Tschüss sagen, hat meine Kollegin Anna Wallner noch einen kleinen Tipp für Sie.
Die Kleine Zeitung veranstaltet sehr bald am Samstag, den 13. April, die zweite Auflage ihres Podcast-Festivals im Grazer Schauspielhaus. Dabei sind unter anderem die Schauspieler Manuel Rubey und Simon Schwarz mit ihrem Podcast, Thomas Tschick und Thomas Maurer vom Podcast Maurer und Tschick, Barbara Haas vom Podcast Fair and Female. Bei ihr wird Comedian Julia Brandner auf der Bühne zu Gast sein. Ja, und mich freut's besonders, dass auch wir diesmal dabei sind. Also mit diesem Podcast, den Sie gerade hören. Und ich habe mir zum Live-Recording eine ganz besondere Person eingeladen, nämlich die Frau Doktor. Frau Dr. Anneliese Rohrer. Sie ist die Kolumnistin der Presse, außerdem Politikanalystin der Nation und seit kurzem auch Politerklärerin auf Social Media, nämlich auf den Kanälen der Presse auf Instagram und YouTube. Ja, und es gibt noch Tickets für das Podcast-Festival, das am 13. April von 14.30 Uhr bis ca. 20 Uhr stattfinden wird. Aber wir verlosen hier im Podcast auch 3x2 Gratis-Tickets an Sie. Und zwar, wenn Sie uns verraten, warum Sie unseren Podcast mögen und welche Folge Ihre liebste war bisher. Am besten, Sie senden uns Ihre Antwort an podcast@diepresse.com und wir ermitteln dann unter den Einsendungen bis zum 8. April die 3 GewinnerInnen. Mehr Informationen zum Kleine Podcast Festival finden Sie außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Anna Wallner. Machen Sie es gut.